Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Derzeit lagern hochradioaktive Abfälle in 16 deutschen Zwischenlagern. Nach Schätzungen von Fachleuten dürften es am Ende mehr als 10.000 Tonnen werden. Dazu an die 300.000 Kubikmeter Schwach- und Mittelradioaktive Abfälle für das Endlager Konrad plus der Atommüll in der von Einsturz und Überflutung bedrohten Schachtanlage Asse. All das müssen wir sicher wegpacken, aber das reicht noch nicht. Wir müssen auch dafür sorgen, dass unsere Nachfahren die Risiken kennen. Das ist sogar gesetzlich festgelegt, wer nachlesen will, Paragraph 38 des Endlagergesetzes. Wie also teilen wir künftigen Generationen mit, was hier liegt? Mein Kollege Tom Schimek mit einer Annäherung an die vorgesehene Langzeitdokumentation.
Seilfahrt in den Salzstock Gorleben. Eine alte Aufnahme. Gorleben, das ist eine jener Ortsmarken der deutschen Atomgeschichte, die zu Symbolen des Scheiterns wurden. Wie Wackersdorf, wo eigentlich die abgebrannten Brennelemente wieder aufgearbeitet werden sollten. Oder Kalka, wo der Traum vom schnellen Brüter platzte. Oder Hamm-Üntrop, wo Deutschlands erster Thorium-Hochtemperaturreaktor nach kurzer Zeit abgeschaltet werden musste. Es war eine Zeit der Euphorie. Man plante kurzfristig. Das Problem der sicheren Lagerung des Mülls etwa wurde aufgeschoben. Priorität war es, jetzt große, leistungsstarke Atomkraftwerke zu bauen.
Filmdosimeter einlesen.
Und dann hat man sich aus meiner Sicht eines Kunstgriffs bedient und hat zuerst gesagt, wir machen jetzt erstmal Reaktoren konkurrenzfähig.
Detlef Möller, Atomhistoriker.
Und wenn wir ausreichend konkurrenzfähige, exportfähige Reaktoren haben, dann hat das einen volkswirtschaftlichen Nutzen. Und dann können wir auch die Anlagen des Brennstoffkreislaufs, also Wiederaufarbeitungsanlagen, Anlagen, mit denen man die Spaltstoffe wieder rauszieht an den abgebrannten Brennelementen, sinnvoll und wirtschaftlich aufsetzen. Das Ganze machen wir in einem internationalen Netz von Verträgen. Und dann kommen wir dahin, dass Kernenergie im Ganzen, im System wirtschaftlich wird und bezahlbar wird. Und dann hat es einen großen volkswirtschaftlichen Nutzen von uns. Das war die Zielvorstellung.
Der Fall Gorleben wirkt besonders folgenschwer. Der Standort an der damaligen DDR-Grenze war 1977 politisch festgelegt worden. Wissenschaftlich und technisch blieb dessen Eignung als Endlager für hochradioaktive Abfälle stets umstritten. Doch erst 2020, nach 43 Jahren, wurde Gorleben offiziell für ungeeignet erklärt. Nun ist Deutschland wieder auf der Suche nach einem Ort für seine hochradioaktiven Hinterlassenschaften.
2, 1, Kontamination. Bitte Kleinteile entnehmen. Bitte beim Strahlenschutz melden. Gehen Sie zurück.
Abseits all der politischen, technischen und finanziellen Tücken ist da noch ein ganz spezielles Problem, das mit dem enormen Zeithorizont zu tun hat. Der deutsche AKEND, der Arbeitskreis-Auswahlverfahren Endlagerstandorte, ist übereingekommen, dass hochradioaktiver Atommüll für 1 Million Jahre sicher von der Biosphäre abgeschlossen werden muss. Das dürften an die 30.000 Menschengenerationen sein, wenn es Menschen so lange überhaupt geben wird. Wie warnen wir diese künftigen Wesen? Mit welchen Zeichen? In welcher Sprache?
Die Atomsemiotik als Spezialdisziplin befasst sich mit den Zeichen und Zeichenprozessen, die im Zusammenhang mit den Problemen, die durch die Atomenergie entstehen, nutzbar gemacht werden können.
Benjamin Offen, Referent für Atomsemiotik beim BASE, dem Bundesamt für die Sicherheit der Entsorgung, beschäftigt sich wissenschaftlich mit dieser Frage. Das Grundproblem der Atomsemiotik, sagt er, sei,
dass wir unser Gegenüber noch nicht kennen. Wir wissen nicht, wer der Rezipient unserer Botschaften sein wird.
Sprache, Kultur, Schuhgröße? Werden es überhaupt Menschen sein? Zugewanderte Außerirdische oder klug gewordene Kellerasseln? Staatliche Institutionen überdauern nur wenige hundert Jahre. Religionen halten mitunter etwas länger, sind aber voller Mythen. Die Geschichte der Menschheit wird erst seit rund 5000 Jahren schriftlich tradiert, wobei nur echte Experten die Keilschrift entziffern können und die Indus-Schrift bis heute nicht entschlüsselt ist. Die Aufgabe, Informationen über einen 200-mal längeren Zeitraum zu übermitteln, beschäftigt Wissenschaftler schon länger.
Seit Anfang der 80er Jahre befasst man sich international mit diesem Problem. Und so können wir doch auf eine ganze Menge wissenschaftlicher Überlegungen zurückgreifen, die wir jetzt gerade analysieren, auswerten.
Damals wurde etwa in den USA eine Human Interference Task Force eingerichtet. Diskutiert werden Zeichnungen, Symbole, Metallobjekte und imposante Bauten, Bündel gewaltiger Dornen etwa oder riesige Reihen Betonblöcke. Der amerikanische Semiotiker Thomas Sibiok schlug eine Atompriesterschaft vor, die Berufung einer Elite von Eingeweihten, die immer wieder für wissende Nachfolge sorgt. Eine andere Idee, die Züchtung sogenannter Strahlenkatzen.
Aus der Tatsache, dass Katzen über Jahrtausende ein Begleiter von Menschen gewesen sind, hat man diese Konstante genommen und hat sich gesagt, Katzen werden vielleicht auch in der Zukunft Begleiter des Menschen sein. Und wenn wir die so genetisch verändern, dass sie bei Kontakt mit Radioaktivität strahlen, dann haben wir ein eindeutiges Warnzeichen.
Doch woher soll ein künftiges Wesen wissen, dass dies ein Warnzeichen ist und nicht einfach eine besonders hübsche Züchtung? Fragt sich auch Historiker Möller, der beim Bundesamt BASE das Fachgebiet Langzeitdokumentation leitet.
Und insofern stehen sie wieder genau vor dem gleichen Grundproblem. Wie transportiere ich meine Botschaft kontinuierlich in einem gewissen Mindestgehalt über die Jahrzehnte, Jahrhunderte und Jahrtausende?
Möller hat sich Höhlenmalereien angeschaut, die 30.000 Jahre und älter sind. Er kann auch hier eine gewisse Ratlosigkeit nicht verhehlen.
Sind die gemacht worden, um uns etwas zu sagen? Oder haben die nur einfach einem kurzzeitigen Zweck gedient?
Der Atomsemiotiker Benjamin Offen vermutet, dass man am Ende wohl diverse Symbole, Statuen und Bauten benötigen wird, um eine eindeutige Warnwirkung zu erzielen. Und sicherstellen muss, dass das Wissen um die Gefahren auch mittelfristig erhalten bleibt.
Die Tendenz geht dahin, dass wir eine Kombination aus verschiedenen Mechanismen wählen. Einige von denen zielen nicht nur auf die ganz ferne Zukunft ab, sondern auch auf die unmittelbarere Zeit nach dem Verschluss. Gerade im Zusammenhang mit Kunst und Kultur zum Beispiel, die das Wissen über das Endlager und die darin eingelagerten Stoffe möglichst lange in der Bevölkerung, zumindest in der lokalen Bevölkerung, halten sollen.
Wie warnen wir die Nachwelt vor den Hinterlassenschaften des Atomzeitalters? Tom Schimmelk hat bei seinen Recherchen eine überzeugende Lösung noch nicht gefunden.